glaube, das ist eine Frage, wie wir vorher gesehen haben in dem Film, die sehr viele Menschen beschäftigt. Und sehr viele Menschen stellen sich auch die Frage. Und ich würde mir heute Abend anmassen, euch ein bisschen zu challengen. Und ich möchte euch einladen, einen Schritt auf den Gott zuzumachen. Jetzt, das, was ich heute vor mir gebe, das basiert nicht auf meinen eigenen kleinen Lebensweisheiten, sondern ich möchte gerne die Botschaft auf das Buch aufbauen. Und das ist die Bibel. Viele Leute sagen, es ist Gottes Wort. Und ich möchte euch einfach gerne zum Anfang eine Geschichte daraus vorlesen. Und zwar aus Lukas 19. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann Jesus nur von solch einem Sünder sich einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vielfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu: Dieser Mann ist auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte gerne zum Anfang beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen, um zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und ich bitte, dass du die Worte, die Schallwellen, die ich heute Abend aussende, brauchst, damit wir deine Stimme in unserem Leben hören dürfen. Amen. Gibt es Gott? Die meisten Leute würden die Frage tatsächlich mit einem Ja beantworten. Zwar gibt es viele Leute, die sagen, ja, mit Kirche will ich nicht mehr so viel am Hut haben, aber sie sehnen sich trotzdem nach einem Göttlichen, nach irgendetwas Übersinnlichem. Gemäss der neuesten Umfrage vom Bundesamt für Statistik in der Schweiz sind nur 12% der Schweizer Atheisten. Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften haben viele behauptet, ja, wenn die Naturwissenschaften da sind, dann wird sich der Glaube an den Gott schon irgendwie verflüssigen. Heute werfen wir einen nüchternen Blick drauf und merken, die Religion ist nicht am Abnehmen, sondern sie ist weltweit eher am Zunehmen. Und zwar wünschen sich die Leute einen Gott. Sie wünschen sich einen, wo sie gehört. Sie wünschen sich einen, wo ihnen beisteht im Leben. Einen, wo eingreift, wenn sie Problemsituationen innen sind. Gibt es Gott? Meine Antwort ist, ich glaube, ja. Ich werde euch aber heute Abend nicht verstandesmässig davon überzeugen, dass es Gott gibt. Es gibt ein paar gute Gründe, dass es wirklich Gott gibt. Aber Gott ist nicht zuerst ein Teil von unserem Verstand, als vielmehr von unserem Herzen. Gott möchte nicht begriffen werden, sondern er möchte, dass wir ergriffen werden. Und zwar wünscht er sich eine herzliche, liebevolle Beziehung, und zwar mit jedem Einzelnen von euch. Mit anderen Worten, ich möchte euch nicht verstandesmäßig rational überführen, sondern ich möchte euch nehmen und hinführen. Und zwar zu Gott selber. jetzt Gott, so ein grosser Begriff, gibt es Gott so? Gott ist viel zu gross. Gott ist unfassbar. Die Bibel sagt, Gott sprengt unseren Verstand. Aber Gott hat sich uns gezeigt, und zwar in der Person Jesus Christus. Und darum möchte ich euch mitnehmen zu dem Jesus. Und wir möchten uns auf Jesus bezogen die Frage stellen, gibt es Gott? Wir gehen gerade in den Text hinein, es heisst im Vers 1, und als Jesus nach Jericho hineinging. Jesus hat vor gut 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt und das Sinken hat als Person, das bezweifelt heute kein vernünftiger Historiker mehr. Die Frage ist viel eher, wer er war. Jesus hat als Wanderprediger gewirkt und die letzten 3 Jahre von seinem Leben war er aktiv. Er geht da auf Jericho rein. Jericho war damals eine ziemlich belebte Handelsstadt, vielleicht vergleichbar mit Basel oder so, irgend so etwas. Jetzt wird uns da aber noch ein anderer beschrieben. Vers 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Der Zachäus, ein Zöllner. Ich weiss nicht, was das mit dir macht, ein Zöllner. Heute sind wir ja in Europa sehr froh, dass es Zöllner gibt, weil die Situation ist im Moment nicht mehr so kontrolliert. Aber dazumal sind die Leute überhaupt nicht froh gewesen, dass es Zöllner gegeben hat. Wir müssen wissen, dazumal im alten Israel war eine Besatzungsmacht gewesen, und zwar Römer haben dort regiert. Und die Zöllner, die sind eingesetzt gewesen von dieser Besatzungsmacht. Sie haben also für den Feind geschaffen. Es gibt keine Personengruppe fast, die so verhasst war und unbeliebt wie die Zöllner. Die Zöllner, die hatten noch so etwas an sich gehabt. Sie haben nicht nur Geld für die Römer eingetrieben, sondern sie haben Geld eingetrieben und haben sie in die eigene Tasche gesteckt. Und man sagt auch, die Typen waren sehr korrupt. Man kann so sagen, die Zöllner dazu mal, das sind so ein bisschen Mafiosi gewesen, ein bisschen. Der Zachäus ist eben nicht ein Zöllner, sondern er ist der Oberste von den Zolleinnehmern. Man könnte also sagen, das war so ein antiker Pate. Der hat irgendwie so ein Kartell von Kleinkriminellen geleitet. Jetzt, der Zachäus ist so der Typ, der will schon nicht unbedingt als Nachbar haben. Ich kann mir gerade vorstellen, wie die Leute reagieren. Hey, der Zachäus hat wieder seine Fensterfront erneuert. Hey, der Zachäus hat wieder noblere Kleider an. Der Zachäus hat viel reichhaltiges Essen als vorher. Eigentlich ist ja das unser Geld, oder? Und so wird es den Leuten gegangen sein. Absolute negative Gefühle. Jetzt, ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kannst du dich mit dem Zachäus identifizieren. Vielleicht bist du nicht ein bisschen kriminell, aber du bist ebenfalls jemand, der an zerbrochenen Beziehungen leidet im Leben. Vielleicht kennst du Einsamkeit, die der Zachäus sicherlich auch gekannt hat. Vielleicht hast du in deinem Leben zwar noch nie jemanden über den Tisch gezogen, aber du hast sonst sehr viel missbaut. Über den Zachäus heisst es jetzt etwas ganz Spannendes. Vers 3. Und Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Der Zachäus, er ist zwar nicht der frömmste Typ, aber er hat eine grosse Sehnsucht. Er möchte gerne Jesus kennenlernen. Er möchte dem Jesus, wo so viele darüber reden, begegnen. Was haben die Menschen dazu mal gesagt? Die Menschen haben gesagt, hey, der Jesus, der hat Wunder gemacht. Der gibt Menschen neue Hoffnung, der macht Mut, der liebt sogar die Leute, die niemand liebt. Aussätzige, Ehebrecher. Und der Zachäus hat sich gedacht, den muss ich kennenlernen. Gewisse Leute haben sogar gesagt, er kommt nicht nur von Gott, sondern er ist Gott selber. Der Zachäus hat sich gedacht, wenn der Gott ist, dann muss ich den kennenlernen. Er hat sich gefragt, gibt es Gott? Jetzt gibt es aber ein Problem beim Zachäus. Und zwar lesen wir im Vers 3. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Ja, der Zachäus war zu klein. Und eine kleine Randinformation. Aus antiken Grabungen weiss man, dass Männer ungefähr dortmals so etwa im Schnitt 1,55 gewesen sind. Jetzt kann man sich vorstellen, oder? Wenn der Zachäus klein war, oder? Nicht sehr verheißungsvolle Aussichten. Nichtsdestotrotz wünscht er sich, Jesus kennenzulernen. Und ich glaube jetzt einmal, um einmal eine Parallele in unser Leben hineinzuschlagen, zwischen uns und dem Zachäus, oder dem Zachäus, gibt es eine grosse Parallele. Der Zachäus kann nicht zu Jesus gehen, weil die Menschenmenge im Weg ist. Und wir Menschen, wir können nicht zu Jesus gehen, weil unsere Sünde im Weg ist. Ich tue mega gerne mit Menschen über Gott reden. Und ich höre immer wieder Menschen sagen, hey Silas, ich habe gebetet, aber Gott hat keine Antwort gegeben. Wenn ich bete, dann das geht nicht nur bis zur Zimmerdecke. Gott ist irgendwie mega weit weg. Es fühlt sich so an, als wäre Gott distanziert. Ich möchte dir heute zusprechen. Es fühlt sich nicht nur so an, sondern Gott ist dir distanziert. Gott ist uns Menschen distanziert. Und zwar lesen wir in der Bibel selber, wenn wir da ein Dreieck für Gott haben, eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Verschuldungen verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Jesaja 59, Vers 2. Also, ja, das ist tatsächlich so. Wir sind total von Gott distanziert. Und wenn du das Wort Sünd hörst, Sünd, so, es klingt antik und ein bisschen verstaubt, ich gebe es zu. Darum müssen wir uns fragen, was heisst Sünd? Und häufig denken wir gerade, ja, Fluchen, Stellen und so weiter. Ist sehr verkürzte Ansicht, was Sünd bedeutet. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Ihr werdet stolze Eltern. Du wirst ein stolzer Vater oder ein stolzes Mami. Ich bin kürzlich Onkel geworden, Randbemerkung. Ihr habt das Kind so vor euch, oder? Und ihr denkt einfach, wow, OMG, wow, das ist... Und in dem Moment ist für euch klar, ihr tut alles für das kleine Bündel. Ihr gebt alle Liebe, die ihr habt, in Pflege, Fürsorge. Ihr seid so irrational, ihr sammelt sogar Zähne, die abgehen. Ihr nehmt die und tun sie in eine Schachtel rein. Ihr macht nonstop Fotos, 1000 Bilder an einem Tag. Und nachher tun das einrahmen in einem Goldrahmen. Ihr tun die ersten Worte, die es plappert, die man nicht mal versteht, aufschreiben. Liebe von Eltern ist das Irrationalste, was es überhaupt gibt. Jetzt stellt euch Folgendes vor. Eines Tages kommt das Kind ins Wohnzimmer rein. Und der Blick ist ein bisschen verfinstert. Und die Stimmung ist auch ein bisschen plötzlich trüb. Und in dem Moment schaut das Kind dich an und sagt dir, hey, von jetzt an will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will nicht mehr, dass ihr meine Eltern sind. Wie fühlt sich das an? Es ist wie ein Schlag ins Herz hinein. Und das Kind geht weg. Und in dem Moment erlebt ihr etwas, einen Schmerz, den ihr vorher nicht gekannt habt. Und ihr geht und sucht das Kind. Und vielleicht findet ihr es plötzlich. Und es ist gerade mit Kollegen unterwegs. Und ihr ruft, hey, da bin ich. Und die Kollegen fragen vom Kind, hey, wer ist das? Und das Kind sagt, ich kenne dich gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Und sie gehen weiter. Ich glaube, man kann sagen, das fühlt sich mega, mega hart an. Ich möchte fragen, wie fühlt es sich für Gott an? Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Gott schafft Menschen. Und es heisst im Psalm 139, dass Gott uns Menschen Kunstform geformt hat. Ich meine, Gott ist der absolute Schöpfer. Gott hat gesprochen Stern und es ist ein Stern entstanden. Gott hat gesprochen Wasser, Wasser ist gekommen. Aber bei Menschen hat er nicht gesagt Mensch, sondern es heisst kunstvoll geformt worden. Verstehst du? Er hat seine Hände verwendet. Und es ist so schön, er schafft alles gut, aber beim Menschen sagt er sehr gut. Und in dem sehr gut höre ich so eine schöpfungsmäßige Freude aus, so ein Yes, da bin ich stolz drauf, sehr gut. Und jetzt ist es aber so, Gott überlässt dich nicht einfach, sondern seine Freude bleibt bestehen. Zephania 7, Vers 17, Gott freut sich über dir und jubelt. Ich meine, Jubel, das ist die grösste Freude. Er hat all seine Liebe in die Fürsorge hineingesteckt, in die Entwicklung von dir. Er hat dich so viel mal beschützt, was du nicht einmal gemerkt hast. Er hat dich so reichlich beschenkt, du hast Überfluss, dass du überhaupt da hockst im reichsten Land der Welt. Sehr wahrscheinlich hast du nur eine Familie, die funktioniert. Du bist so beschenkt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Gott? Viele Menschen ignorieren ihn. Viele Menschen wenden sich von Gott ab. Viele Menschen sagen, nein, ich bin nicht von Gott erschaffen worden. Der Zufall hat mich gemacht. Der Zufall. Du bist so genial gemacht. Ich sehe da so viele Menschen, die so genial sind. Das ist nicht der Zufall. Und was mich auch traurig macht, viele Christen gehören zu Gott. Sie sagen es einmal in der Kirche, aber sie schämen sich, öffentlich von Gott zu erzählen. Für den Gott, den sie gerettet hat. Und ich frage mich in dem Moment, wie fühlt sich Gott denn an? Wie fühlt sich das an unserem Herzen? In Genesis 6 heißt es, und der Herr war betrübt in seinem Herzen. Gott schmerzt zutiefst. Und jetzt verstehen wir, was Sünde ist. Sünde ist nicht einfach, ich habe meine Mami angelogen. Sondern Sünde ist eine Haltung von der Ignoranz gegenüber dem lebendigen, liebenden Gott, der sagt, er ist ein guter Vater für uns. Das ist Sünde. Und es klingt jetzt mega hart, was ich sage, aber wir sind schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden an derjenige Person, die uns erschaffen hat, die all seine Liebe und Fürsorge in uns hineingesteckt hat und uns so viel mal beschützt haben. Wir sind schuldig. Und zwar lastet die Schuld schwer auf uns. Wieso ist das so? Der Grund liegt in uns selber, und zwar in unserem egoistischen, selbstsüchtigen, triebgesteuerten, wie es der Freud gesagt hat, der Psychologe Herz. Wir haben ein triebgesteuertes, egoistisches Herz. Und Jesus macht ziemlich klar, wenn er sagt, und zwar tritt er auf, Matthäus 15, er redet zu den Leuten und schaut sie an, ich sage euch das jetzt. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Und jetzt, Unzucht, das meint sexuelle Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Und in unserem Herzen, um das einfach einmal so einzuzeichnen, ist so viel Egoismus, so viel Schlechtigkeit vorhanden. Und manchmal ist es einfach. Du schaust auf die Welt raus, die Welt ist kein netter Ort. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, es fällt mir sehr einfach. Ich lese sehr gerne Medien. Du nimmst deinen Finger und hebst ihn einfach mal auf den Assad her. Und nachher hast du noch den Putin. Und nachher hast du noch den Trump. Das ist ganz einfach. Aber ich frage mich, müssten wir nicht genau den Finger nehmen und auf uns selber zeigen? Und plötzlich feststellen, dass wir eigentlich genau gleich sind. Wir haben einfach weniger Macht. Ich habe ein bisschen auf den Zachäus runtergeschaut, als ich den Text gelesen habe, und dachte, der Zachäus, so ein korrupter Investmentbanker oder so etwas, Mafiosi. Und plötzlich habe ich festgestellt, mir geht es genau gleich. Ich bin nicht Teil der Lösung, sondern ich bin Teil des Problems. Aber das Problem geht weiter. Sünd ist die Haltung von Ignoranz gegenüber Gott. Aber es geht noch weiter. Und zwar ist nicht nur unsere Beziehung zu Gott zerbrochen, sondern es gibt auch Brüche in den Beziehungen untereinander. Ich bin verheiratet und ich finde Ehe etwas vom Genialsten, was es übrigens gibt. Die wunderbare Idee Gottes lesen wir. Und jetzt, was passiert? Über 50% der Ehen in der Schweiz werden geschieden. Das sind Leute, die sich so fest lieben, sie versprechen sich das Leben lang miteinander zu verbringen. Und die gleichen Leute gehen ein paar Jahre später vor Gericht gegeneinander vor, weil sie sich hassen. Familie. Ich bin gesegnet worden mit einer guten, funktionierenden Familie. Ist etwas vom Schönsten. Familien gehen kaputt. So viele Familien. Ich habe seit anderthalb Jahren das Privileg, ein Pastor zu sein. Und ich muss sagen, ich sehe so viele Familien rein. Und es läuft so viel Schlimmes. Vielleicht kennst du das. Ich fahre manchmal mit dem Auto und nachher sehe ich so schöne Einfamilienhaussiedlungen, oder? Und du siehst so die Fassade und denkst so, wow, vielleicht irgendwann in 30 Jahren, wenn ich weiter so arbeite als Pastor, habe ich mal annähernd so etwas. Aber in dem Moment frage ich mich, wie sieht es hinter den Fassaden aus? An so schönen Orten reden Kinder nicht mit ihren Eltern. Väter vergehen sich ihren Töchtern. Das ist die Realität hinter der schönen Fassade von unseren Schweizer bützelten Häusern. Doch es ist noch schlimmer. Nicht nur Beziehungen untereinander gehen durch die Sünde kaputt, sondern wir selber gehen daran kaputt. Es gibt vieles im Leben, wo nicht sicher ist. Du weißt nicht, wirst du mal heiraten, du weißt nicht, wirst du mal Erfolg haben, das weißt du nicht, wirst du auch nicht wissen. Aber eins weißt du ganz bestimmt, du wirst mal sterben. Dein Tod hat schon mal auf dem Grabstein ein Datum. Das zweite kommt dazu, dein Leben wird ein kleines Strichchen dazwischen sein, das war es. Aber, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber das weiss ich doch, dass ich muss sterben, aber ich möchte dir etwas sagen, es ist nicht in Gottes Plan gewesen, dass wir sterben müssen. Der Tod, der von uns wartet, ist die Folge der Sünde. Wir lesen im Römerbrief in der Bibel, Kapitel 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich sehe immer wieder Leute im Reden, die haben folgendes Gefühl. Und zwar, sie leben zwar in Sünde, sie leben jetzt nicht mit Gott, sie sind nicht in einer lebendigen Beziehung mit Gott, aber nach dem Tod werden sie nachher direkt zu Gott gehen. Ich finde das so etwas Absurdes. Wieso sollen wir nach dem Tod mit Gott leben, wenn wir jetzt schon nicht mit Gott leben? Wieso sollte er uns plötzlich in seine Familie einnehmen, wenn wir sterben? Und so Menschen frage ich dann, aber wieso hast du das Gefühl? Und dann höre ich so Sachen wie, ja weisst, ich habe noch nie jemanden umgebracht und ich zahle immer meine Steuern. Aber in dem Moment frage ich mich Folgendes. Ich habe vorhin gesagt, wir sind schuldig geworden. Stell dir mal Folgendes vor. Da ist ein Verbrecher verurteilt im Gefängnis. Der kann im Gefängnis werden, nur so oft Schuhe putzen. Der kann von mir aus jeden Tag drei Vater unser in der Gefängniskirche sagen. Aber er ist trotzdem noch verurteilt. Das ändert gar nicht das in der Situation. Und darum ist es so, die paar guten Taten, die ändern nicht, dass wir schuldig sind. Wie oft haben die ersten Menschen gesündigt, bevor sie aus der Gegenwart Gottes verstoßen worden sind? Einmal. Und mir tut das so weh. So viele Menschen wägen sich irgendwie in falsche Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die es gibt, ist Jesus. Und was wir bis jetzt gehabt haben, das ist eine ziemliche Verzweiflung. Wenn wir in dem Leben nicht in der Gegenwart Gottes leben, in dieser wundervollen Beziehung, dann gibt es nachher auch nichts. Und das Problem ist, die Bibel beschreibt einen Ort, wo die Gegenwart gar nicht ist. Es ist ein Ort von der absoluten Gottesferne. Es ist ein Ort, wo durch Volksfrömmigkeit und Gedanken völlig verseucht worden ist. Es nennt sich Hölle. Hölle ist nicht einfach ein Typ, der mit Feuer umeinander springt, mit den Strumpfhosen, sondern es ist die Realität von absoluter Gottesferne. Und es ist der Ort, wo wir Menschen darauf herlaufen. Es ist ein Abgrund, wo wir Menschen darauf herlaufen. Und darum ist es so wichtig, dass ich die Botschaft sage. Und das ist Verzweiflung im Moment. Ich bin mir bewusst, erstens, wir sind von Gott getrennt, vom lebendigen Gott, lebensspendenden, liebenden. Und darum gehen wir im Tod entgegen. Zweitens, wir sind untereinander getrennt und wir gehen selber kaputt. Totale Verzweiflung, aber ich möchte euch jetzt ermutigen, weil es ist keine Verzweiflung, weil es gibt einen Namen. Und der Name, der steht über allen Namen. Und den Namen liebe ich auszusprechen, nämlich den Namen Jesus. In so einer Situation brauchst du eins, und zwar Rettung. Der Name Jesus bedeutet auf Hebräisch, Gott ist Rettung. Und jetzt gehen wir zurück in die Geschichte von Zachäus. Der ist völlig verzweifelt gewesen. Der wollte Gott sehen, aber er hat nicht durch können. Und jetzt macht er etwas. Wir lesen im Vers 4. Und Zachäus lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um zu sehen, denn dort sollte Jesus durchkommen. Wir stellen uns das irgendwie lustig vor, oder? Ein kleiner Mann steigt auf einen Baum. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig gewesen, dort zumal, weil man muss sich vorstellen, Männer, die auf einen Baum steigen, das ist ziemlich komisch. Stell dir mal vor, du gehst da spazieren in Altstädte und plötzlich ist der Gemeindeschreiber auf einem Baum oben. Du denkst, meine Güte, ist er jetzt völlig durch oder was läuft mit ihm? Und man will sehen, dort zumal, die Männer dort zumal, die sind auf viel respektierter gewesen als bei uns. Das war eine patriarchalische Gesellschaft gewesen. Das war auch eine Schamkultur gewesen und so. Und jetzt steigt nicht irgendein kleines Kind oder so, sondern der Oberzöllner auf einen Baum auf. Und dort zumal haben die Männer so lange Röcke gehabt, oder? Und du musst dir vorstellen, eine riesige Menschenmenge unten, du bist so mit dem Rock oben, oder? Es ist absolut peinlich gewesen. Und ich denke, die Leute haben auf ihn gezeigt und sie haben gelacht. Wir können uns etwas festhalten. Und zwar, der Zachäus hat sich müssen Blöße geben, um zu Jesus zu kommen. Der Zachäus hat sich müssen demütigen, um zu Jesus zu kommen. Und das gilt auch für uns. Wir können nicht zu Jesus kommen, bevor wir uns nicht Blöße geben, bevor wir uns nicht demütigen vor ihm. Und darum fällt es vielen Menschen schon schwierig, zu Jesus zu kommen. Jetzt fragst du dich, meine Güte, was heisst das, dass ich mich demütigen vor Jesus? Das heisst, dass du den Finger nimmst, den du auf andere zeigst und einfach mal auf dich selber richtest und merkst, meine Güte, ich bin getrennt von Gott. Das ist mein Zustand, wo ich drin bin. Und du merkst plötzlich, wenn du in dich selber gehst und schaust, ich habe eigentlich in meinem Leben mega viele Menschen schon verletzt. Ich rede oft so schlecht über andere, obwohl die anderen genauso Gottes Geschöpf sind wie ich. Vielleicht lobst du so Gott am Sonntag und du schnachst mit dem gleichen Maul, ich weiß es nicht. Du merkst plötzlich, eigentlich bin ich doch ein Typ, der nur mit dem Vergnügen hinten nachrennt. Eigentlich ist in meinem Herzen mega viel Stolz und Eifersucht auf andere. Bitterkeit. Erst wenn wir erkennen und uns die Blöße geben und zugeben, dass wir Sünder sind, erst dann können wir zu Jesus gehen. Und darum sagt Jesus, das Türchen ist schmal. Sich die Blöße zu geben und ehrlich zu sein zu sich selber und zu den Mitmenschen, das ist eine ziemlich eine schmale Tür. Aber ich möchte euch einladen, geht ihr die schmale Tür. Weil wenn ihr euch die Blöße gebt, euch demütigt vor dem lebendigen Gott, der euch sowieso geschaffen hat und die normale Haltung, Werthaltung auf unseren Knien, dann passiert nämlich etwas Wundervolles. Wir lesen im Text drin, nachdem der Zachäus sich Blöße gegeben hat, Vers 5, als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf. Wir müssen uns die Szene noch einmal so bildlich vor Augen malen. Der Zachäus hockt auf dem Baum oben, oder? Kleiner Mann. Unten dran eine riesengroße Menschenmenge. Der Zachäus hockt dort oben und er schaut, hey, wo ist Jesus? Wo sehe ich ihn? Kann ich ihn irgendwo erspähen? Und plötzlich, wenn er so am Schauen ist, wenn wir uns vorstellen, die ganze Menschenmenge bleibt plötzlich stehen. Totale Verwirrung beim Zachäus. Wieso bleiben die alle stehen, oder? Und plötzlich wird es ganz ruhig. Und der Zachäus schaut umeinander, schaut runter und plötzlich, Jesus steht genau unter seinem Baum. Und nachher schaut er noch ein bisschen genauer und was steht? Jesus schaut ihn in dem Moment an. Und wir müssen uns vorstellen, das sind Tausende von Blicken in dem Moment auf den Zachäus gerichtet. Und in dem Moment, wo er im Fokus ist, redet Jesus mit ihm und er sagt, Zachäus, komm schnell runter. Und es heisst da, der Zachäus ist abgeilt. Aber Jesus sagt noch etwas. Ich muss heute in deinem Haus inne Gast sein. Und das ist absolut unverständlich, was da steht. Aber ich möchte das dir zusprechen. Jesus spricht dir das zu. Ich möchte gern heute in deinem Haus inne Gast sein. Ich möchte gern heute in dein Leben hineinkommen, in dein Lebenshaus, in dein Innere, in dein Herz, in dein Personenzentrum. Und ich möchte gern dort innen dein Gast werden. Ich möchte gern in eine wundervolle Beziehung mit dir hineinkommen. Vielleicht denkst du jetzt, aber come on, ich meine, wir sind getrennt von Gott und ich bin verdorben und wir sind getrennt untereinander. Wieso sollte Jesus zu mir hineinkommen? Wieso sollte er wollen, die Beziehung mit mir haben? Und das stimmt völlig, weil wir sind wirklich verdorben. Aber das Schöne ist, und das bewegt mich so, Jesus hat keine Berührungsängste. Er hat überhaupt keine Berührungsängste. Stell dir mal vor, es kommt überraschend ein ehrenvoller Gast in dein Zuhause und es stinkt völlig und es ist unaufgeräumt, das ist uns total unangenehm. Aber Jesus hat überhaupt keine Berührungsängste. Und er hat ein Herz, das in Leidenschaft brennt für dich und für uns. Es ist so eine dermassen Liebe. Und wir müssen uns das so vorstellen. Unsere Situation auf dieser Welt ist recht, recht übel. Und Jesus leidet so tiefst mit, weil er sagt, ich will mit diesen Leuten Beziehung. Und deshalb entscheidet er sich, ich lasse nicht nur ein Wort sein, sondern ich gehe zu den Taten. Und es heisst in der Bibel, Jesus war beim Vater gewesen. Und er ist zu uns auf die Welt gekommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Jesus möchte dir auf Augenhöhe begegnen. Auf dieser Welt hat er vor allem Beziehungen geknüpft. Und am Ende von seinem Leben hat er sich an ein Kreuz schlagen lassen und ist wie ein Schwerverbrecher gestorben. Viele Leute fragen sich, das ist doch ein absolut unanbetungswürdiger Gott. Aber in dem Moment, wo alle Leute das Gefühl haben, das ist die grösste Niederlage, in dem Moment hat Jesus den grössten Sieg vollbracht. Nämlich, er ist ja für unsere Sünden, für alles, was wir verbockt haben, für alle Ignoranz gegenüber Gott, stellvertretend gestorben. Wir müssen uns vorstellen, und ich habe ein Bild von einem Kreuz mitgebracht, Jesus hat sich die Hände durchbohren lassen im Kreuz für alles, was wir mit unseren Händen schon verbockt haben. Ich glaube, wir würden uns nicht mehr die Hände geben. Jesus hat sich die Füße durchstechen lassen, überall, wo wir hergelaufen sind, wo wir eigentlich genau wüssten, dort hätte ich nicht hergehen sollen. Jesus hat sich eine Dornenkrone auf den Kopf setzen und sie haben mit Stöcken draufgeschlagen, die sind mehrere Zentimeter lang gewesen, für alles, was wir mit unseren Gedanken schon falsch gemacht haben und Leute verachtet haben und andere Menschen in Gedanken schon umgebracht haben. Und jetzt kommt das Eigentliche. Am Ende von seinem Leben hat er durch eine Lanze sein Herz durchstechen lassen. Das hat eigentlich mit unserem Herz passieren durch all die Sünden. Aber er hat sein selber hergegeben an unserer Stelle. Er hat gesagt, lieber will ich nicht mehr leben, als ewig von diesen Menschen getrennt sein. Wir müssen uns vorstellen, er liebt dich so fest, dass er die Ewigkeit möchte mit dir verbringen. Und darum bin ich so begeistert von Jesus. Und er sagt darum, in Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Jetzt kann ich das Bild wieder wegnehmen. Ich bin ein Typ gewesen, ich bin nicht so immer so drauf gewesen wie jetzt, sondern ich bin einer gewesen, der sehr viele Menschen verletzt hat früher. Ich bin sehr ein eingebildeter Typ gewesen. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen kaputt gemacht. Wirklich real Sachschaden, aber ich habe auch sehr viele Menschen vernichtend, auch mit Wort und allem Möglichen. Und wo ich realisiert habe, dass Jesus für mich gezahlt hat und den Preis gezahlt hat, dass er meine Stelle genommen hat, zu mir seine Stelle gegeben im Himmel als Sohn und Tochter von ihm, dann hat mich das übernommen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte gerne die Beziehung mit dir. Und ich bin vor das Kreuz gegangen und ich habe meine Sünden bekannt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so richtig auf der Wanderung seid und so einen schweren Rucksack habt. Und er drückt und eigentlich müsste er schon lange nicht weiterlaufen und es wird immer schlimmer. In dem Moment habe ich mich gefühlt, als würde so eine grosse Last von meiner Schulter fallen. Und ich habe in dem Moment ein Gefühl erlebt, das ich vorher nicht hatte. Ein Gefühl von absoluter Freiheit. Und ich möchte dir zusprechen, Vergebung macht frei. Vergebung macht frei. Zuerst Vergebung gegenüber Gott. Und weil Gott vergeben hat, können wir auch untereinander vergeben. Und er möchte dich in die Freiheit hineinführen. Der Zachäus ist der grösste oberkriminelle Typ auf dem Baum oben. Jesus läuft vorbei. Was sagt er? Hey du, Kriminelle, was machst du dort auf dem Baum oben? Hey, könntest du bitte das Geld zurückgeben, das du diesen Leuten gestohlen hast? Er schaut den Zachäus an und sagt, hey Zachäus, er kennt seinen Namen. Und sagt, ich möchte gerne heute dein Gast sein. Und das möchte ich dir zusprechen. Jesus verurteilt dich nicht. Egal, was du gemacht hast, er wird dir nie einen Vorwurf machen. Sondern er sagt einfach deinen Namen und sagt, ich möchte gerne dein Gast sein. Und wenn schon der Zachäus ein Gast von Jesus war, wie viel mehr können wir Gäste sein an seinem grossen Tisch, den er uns bereitet hat? Ich möchte dich fragen, hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Alle Menschen, egal wo sie herkommen, wir sind ein einziges Gebet von dem Jesus entfernt. Es ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Ich habe es bis heute nicht bereut. Und wieso ist das Beste? Zum Ersten, wenn du zu Jesus kommst, dann reißt er die Trennwand einfach mal ab, weil er gezahlt hat. Und du kommst wieder in eine wunderbare Beziehung mit ihm und mit Gott, dem Vater. Die Beziehung, das ist etwas, was ich liebe. Ich liebe es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Stundenweise, stundenlang. Ich bin nicht einer, der einfach so, ich tue gerne beten. Ich tue beten, wie Gott dort ist, weil ich in der Gegenwart bin. Und was auch mega schön ist, Beziehungen werden heil. Jetzt müssen wir hören. Nachdem der Zachäus Gott in sein Haus eingeladen hat, heisst es im Vers 8, Und jetzt sagt der Zachäus: Siehe, Jesus, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Der Zachäus hat gemerkt, in dieser Beziehung können auch Beziehungen untereinander heilen. Und er hat so viele Leute ausgebeutet und er gibt ihnen Geld zurück. Sein Herz wird total verändert. Und das Allerbeste ist, es heisst im Vers 9, Jesus sprach zu Zachäus: Heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Wenn wir mit Jesus in einer Beziehung sind, dann sind wir gerettet. Und wenn du am Ende von deinem Leben im Abgrund zugehst, dann stürzt du nicht in den Abgrund, sondern du fallst in die Arme vom liebenden Vater, der seine Arme für dich am Kreuz ausbreitet hat. Und verstehst du, du bist dann frei, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Ich stehe da vorne und ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann schon alles. Ich bin gerettet. Meine Beziehungen sind heil geworden. Ich habe heute immer noch Konflikte. Aber ich löse die, wie wir es in dem Video gehört haben, mit Gott zusammen. Und habe seinen Beistand. Und ich möchte dich so ermutigen. Und wenn du jetzt fragst, gibt es Gott? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann heute nicht mehr an Gott glauben. Weil ich schon so viel erlebt habe mit ihm. Ich kann heute nicht mehr nicht an Gott glauben. So, jetzt stimmt's. Kleines Beispiel. Ich bin Pastor von einer Gemeinde und 200 Meter vis-à-vis ist ein Tannenwäldli. Ich habe kürzlich einen Typ kennengelernt, der erzählt mir folgende Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Hey Silas, ich war vor einem Jahr genau bei dem Tannenwäldli dort hinten. Und ich habe gefragt, ja, okay, was hast du gemacht? Und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er war ein Typ, der in schwierige Verhältnisse hineinkam. Und seine Eltern hatten so dermaßen Streit, dass er genommen worden ist und in ein Kloster gesteckt worden ist, bis er 6 war. Im Kloster ist er regelmäßig abgeschlagen worden von den Mönchen. Mit 6 ist er zurückgekommen in die Familie und seitdem ist er regelmäßig abgeschlagen worden von seinem Vater. Sein Vater hat ihn zweimal fast umgebracht. Er ist nachher in die Schule gegangen, dort ist er verschlagen worden. Und irgendwann mit 15 hat er gesagt, stopp. Und dann hat er alles angefangen zurückgegeben. Das ist ein Typ, der so viel kaputt gemacht hat. Jenste Elektroautomat hat er kaputt gemacht, er hat andere Leute verschlagen, er hat jenste Clubs in Zürich, Clubverbot. Und das Problem ist, der Hass, den er hatte, der ist so gross geworden, er hat sich selber angefangen hassen. Und er hat sich so abgrundtief böse gehasst. Er hat andere Menschen gehasst, hat man gesagt, er hat stundenlang Pornografie konsumiert, einfach um Frauen zu verachten. Mit Gewalt und allem. Er hat Hass gehabt in sich hinein. Und ich habe noch nie so eine Geschichte gehört, aber er hat gesagt, er sei zu dem Tannenwäldli aufgegangen und hat sich an dem Abend das Leben nehmen. Und hat etwas mitgenommen, die Bibel und das Messer. Und er hat gesagt, Gott, jetzt begegnest du mir oder ich bringe mich jetzt um. Er hat Gott vor eine Wahl gestellt. Und er hat gesagt, ich nehme das Leben. Und er will das Messer nehmen, aber eine Kraft ist gekommen, wenn er das Messer aus der Hand genommen hat. Es ist weggeflogen. Und er war richtig hässig und ist heimgegangen. Und eine Woche später ist er irgendwo in Deutschland. Und nachher kommt eine Frau auf ihn zu, eine Wildfremde, und schaut ihn an und sagt, hey Daniele, wenn ich nicht wüsste, wieso weiss ich meinen Namen. Dann schaut sie ihn an und sagt, hey, es ist noch nicht vorbei. Es gibt Hoffnung. Und wo dieser Frau nachlaufen will, ist sie weg. Und in dem Moment hat er gewusst, er hat es wieder versucht nachher, es gibt noch Hoffnung. Und nachher ist er in die Kirche gegangen, hat für sich beten lassen und es ist so eine dermassen Wut für ihn gekommen, dass er einen Tisch kaputt gemacht hat. Und es ist so eine Wut gekommen, sie haben reingebetet und später hat er gesagt, er sei wie eine Hand gekommen. Und die hat wie so viel Dunkelheit aus seinem Herz rausgerissen und hat gesagt, er hat noch nie so einen Schmerz gespürt. Und heute ist er ein Typ, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die Menschen so fest liebt wie er. Wenn er da in den Raum reinkommt, musst du froh sein, dass er dich nicht gerade umarmt. Der Typ, der ist jeden Tag fast oder viel auf der Straße und erzählt einfach den Menschen von Jesus. Er sagt, ich mache einen Tag Straße und ich gehe einen Tag lang beten. So verbringt er seinen Tag, weil er im Moment arbeitslos ist, ist das sein Daily Business. Und er führt so viele Menschen zu Jesus. Und er ist einfach einer, der total verändert ist. Und verstehe, wenn ich das vor mir habe und sehe, mein Leben ist verändert worden, rational macht Sinn, und ich sehe Fußspuren, die Jesus hinterlässt in unserem Leben. Ich kann nicht mehr nicht an Jesus glauben. Weil er Realität ist, die Menschen verändert. Und zwar für immer. Und ich möchte zum Schluss das Gebet sprechen und einfach die Band schon bitten, zum Aufkommen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du eine Realität bist. Ich danke dir, dass du dein Leben abgeleitet hast für uns, damit wir können dein Leben bekommen, nämlich ein Leben in Ewigkeit, ein Leben in Herrlichkeit, ein Leben, wo kein Leid mehr wird sein, keine Tränen mehr wird sein, ein Leben von vollkommener Genugtuung und Freude, Jesus. Und ich danke dir, dass das Beste noch kommt. Ich danke dir für die Freiheit, Herr, die du in mein Leben hineingelegt hast. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dort rein gehst und einfach Leute im Moment antöpfst und sagst, hey, ich möchte die Beziehung genau mit dir. Auch wenn du mich wieder verlassen hast und dich immer wieder für mich schämst, ich möchte die Beziehung mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, ich bin fertig und es tut mir leid, ich habe 2 Minuten überzogen.